Nochmal zusammen. Nach Mittagessen haben wir ja zu kämpfen mit dem Suppenkoma. Wir kriegen das hin. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass du uns so gut versorgst. Danke, Herr, dass wir jetzt auch nochmal auf dein Wort hören dürfen. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Schenk Gnade zum Reden, zum Hören. Und schenk, Herr, dass wir dich immer mehr kennenlernen, dich immer mehr lieben lernen, dass unsere Herzen immer mehr zu dir gezogen werden. Amen. Amen. Gut, jetzt im zweiten Teil würde ich gerne mit euch über einen Text aus dem Epheserbrief gemeinsam nachdenken, der sehr gut anschließt an das, was ich heute Morgen gesagt habe. Und zwar lesen wir Epheser 4, Verse 17 bis 24. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier haben wir den Text auch nochmal an der Wand. Nun, wenn ich mit euch jetzt über den Epheserbrief nachdenke, dann dürfte man eigentlich nicht bei Epheser 4 anfangen, sondern müsste ganz vorne im Epheserbrief anfangen. Ich habe bei uns in der Gemeinde über mehrere Jahre über den Epheserbrief gesprochen. Und der Epheserbrief, der beginnt eben nicht mit einem du sollst und du sollst nicht, sondern der Epheserbrief beginnt damit, was wir in Christus haben. Das wäre jetzt eigentlich wichtig, aber gerade diese Textstelle passt so gut zu dem, was wir heute Morgen hatten. Wenn ihr mal ins erste Kapitel des Epheserbriefes hineingeht, dort ist im Prinzip eine Fülle an Geschenken oder an Segnungen, die wir in Christus Jesus haben. Ja, Epheser 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Entschuldigung. Und jetzt wird weiter aufgezählt, was wir in ihm haben. Ich betone das mal ein bisschen überstark. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also eine Fülle an Geschenken, was wir in Jesus Christus haben. Ja? Wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung, wir sind versiegelt, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, der Epheserbrief fängt nicht damit an, jetzt tu mal dies und jenes, sondern er zeigt erstmal über drei Kapitel hinweg, was wir alles in Jesus haben. Das müssen wir im Hinterkopf haben, sonst wird das ein bisschen schwierig. Erstmal kommt der Zuspruch, dann kommt der Anspruch. Und wenn wir uns jetzt diesem Text zuwenden, dann ist das auch wieder so ein Text, der für mein Leben ganz persönlich auch sehr, sehr wichtig war. Ja, ihr werdet später wahrscheinlich dann merken, warum das so ist. Gehen wir mal Vers für Vers durch. Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus macht hier deutlich und sagt, ihr lieben Christen, ihr dürft nicht mehr so leben wie früher, wie ihr als Heiden gelebt habt. Eurem Ja zu Jesus muss ein Nein zur Sünde folgen. Es gab mal ein Früher und es gibt ein Jetzt. Und die Heiden, die leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes, also im Prinzip, ihr Trachten und ihr Denken ist auf Irdisches gerichtet, aber sie haben nicht die Ewigkeit vor Augen. Sie haben nicht das vor Augen, was himmlisch ist, was göttlich ist. Paulus spricht hier in der Autorität des Herrn als Apostel und er sagt, Leute, wie ich es gerade gesagt habe, eurem Ja zu Jesus muss ein Nein zur Sünde folgen. Ihr dürft nicht mehr so leben wie früher. Das Denken und Leben der Heiden, das ist auf Vergängliches gerichtet. Das ist letztlich ziel- und sinnlos. Und nun ist die Frage, ja, wie kommen denn die Heiden zu diesem traurigen Zustand? Also mit Heiden meine ich jetzt Menschen, die Jesus Christus nicht als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Wie kommen sie zu diesem Zustand? Und ich möchte gerne mit euch einen kleinen Exkurs machen zu Römer 1. Wir kommen dann gleich wieder zum Epheserbrief zurück, wo wir uns einen dreifachen Tausch angucken werden. Also der Römerbrief entfaltet ja im Prinzip die Rechtfertigung, entfaltet die Rechtfertigungslehre, wie ich einen gnädigen Gott bekomme. Und in Römer 1, 2 und 3 sitzt der Mensch auf der Anklagebank und besonders Römer 1 widmet sich quasi an das Leben der Heiden. Und so schauen wir uns jetzt mal den dreifachen Tausch aus Römer 1 an. Drei Dinge wurden da vertauscht. In Römer 1, Vers 18 heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also die Bibel macht deutlich, Gott ist zornig und er ist zornig über das gottlose Wesen der Menschen. Und dann wird auch begründet, warum das so ist, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus macht ja also deutlich, Leute, man kann Gott erkennen. Wenn du in die Natur guckst, wenn du dir die Schöpfung anschaust, du siehst die schönen Vögel, du siehst den Wasserfall, du siehst die schönen Blumen, dann kannst du eine Ahnung davon haben, dass es einen Gott geben muss, der das alles geschaffen hat. Wären wir nicht durch die Evolutionstheorie so verdorben in den Schulen, würden wir das auch noch viel natürlicher wahrnehmen. Ja, aber der gottlose Mensch hat natürlich, er hält die Wahrheit nieder, tausend Erklärungen, wie die Welt auch sonst noch so entstanden sein könnte. Und jetzt kommt das Problem, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also genau das, was der Epheserbrief sagt, die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Herzens. Und jetzt kommt der erste Tausch. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Das Erste, was der Mensch vertauscht, er vertauscht Gott, den Schöpfer, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Geschaffenem, also dem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Gott, der Schöpfer, wird vertauscht mit der Schöpfung. Das ist der erste Bereich, der spielt sich auf der Ebene der Anbetung ab, werden wir gleich sehen. Der zweite Tausch folgt darauf. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt oder vertauscht und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Also, das Zweite, was hier vertauscht wird, ist Wahrheit und Lüge. Das ist der Bereich des Denkens. Und dann kommt der dritte Tausch. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Oh, ich habe das Zweite hier gar nicht angeworfen, Entschuldigung. Da ist das Dritte. Kommen wir mal doch ein bisschen durcheinander. Das Dritte dann. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Der dritte Tausch ist also das moralische Verhalten mit unmoralischem Verhalten. Nun, das ist jetzt wichtig, wenn man dieser Logik aus Römer 1 folgt, dann sehen wir hier drei verschiedene Tausche. Ja? Schöpfer mit Geschöpf, Wahrheit mit Lüge, moralisches Verhalten mit unmoralischem Verhalten. Die Folge ist dann quasi ein ganzer Lasterkatalog. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und jetzt wird aufgezählt, wie gesagt, ein ganzer Lasterkatalog, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit und so weiter und so fort. Vers 32, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Und jetzt kommt die Oberkatastrophe, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Gott hat sie dahin gegeben in ihren eigenen verkehrten Sinn. Das ist dann schon Gericht Gottes. Wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen, etwas schematisch darzustellen, dann können wir sagen, okay, wir haben hier den Tausch Schöpfer-Geschöpf, Bereich der Anbetung, Wahrheit und Lüge, Bereich des Denkens, natürlicher Verkehr mit widernatürlichem Verkehr am Beispiel der Homosexualität, das ist der Bereich des Verhaltens. Will man es noch grafisch anders darstellen, das ist noch die Folge, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, Römer 3, Vers 12. Und wenn man das Ganze jetzt in so eine Pyramidenform bringt, dann kann man sagen, unser Verhalten ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Hinter unserem Verhalten steht immer ein bestimmtes Denken. Und hinter unserem Denken, das ist auf der unsichtbaren Ebene, ist das, was wir anbeten. Oder wenn man es von unten aufzieht, was wir anbeten, führt zu einem bestimmten Denken, führt zu einem bestimmten Verhalten. Es gibt also den sichtbaren Bereich des Verhaltens und es gibt den unsichtbaren Bereich des Denkens und der Anbetung. Nun, was denkt ihr, spielt sich jetzt in dem Bereich des Unsichtbaren ab, wenn ihr jetzt mal an heute Morgen denkt? Da hatten wir ja auch einen sichtbaren Bereich, ne? Haus, Stürme, unsichtbar, das Fundament, wofür stand das nochmal? Für das? Danke, für das Herz. Und genau das ist dieselbe Logik, die wir ja auch in Römerbrief finden. Wir finden das übrigens an ganz vielen Stellen in der Bibel. Es gibt immer einen sichtbaren Bereich, es gibt einen unsichtbaren Bereich. Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel Lukas 6, Vers 43 bis 25. Können wir vielleicht mal schnell aufschlagen. Auch da haben wir dieselbe Logik, die in der Bibel entfaltet wird. Nämlich, da heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Und jetzt kommt's: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Hier an dieser Stelle macht Jesus deutlich, es gibt Früchte, die man an einem Baum sieht, aber wenn ich merke, ich habe einen Baum mit schlechten Früchten, dann bringt das nicht, wenn ich in den Aldi gehe, einen Apfel kaufe und den daran klebe. Das bringt nichts, das hält nicht, sondern ich muss an der Wurzel arbeiten. Und hier macht Jesus deutlich, mein Reden, am Beispiel des Redens, ist eine Frucht in meinem Leben und die kommt aus meinem Herzen, unsichtbar. Ja? Und wenn ich will, wenn aus meinem Mund böses Reden hervorkommt und ich will das ändern, dann bringt das nichts, wenn ich sage, jetzt hör doch mal auf zu fluchen, sondern dann muss ich am Herzen arbeiten. Und wenn ich am Herzen arbeite, dann wird auch sich das Reden verändern. Dreifacher Tausch. Nun, das ist jetzt wichtig zu verstehen. Machen wir das nochmal an einem Beispiel deutlich. Nehmen wir mal vor, die Bibel sagt zum Beispiel, Habsucht ist Götzendienst, hatten wir heute Morgen. Jemand hat die ganze Zeit in seinem Herzen den Wunsch, ich will möglichst viel haben. Das wird sein Denken beeinflussen und das wird letztlich sein Verhalten beeinflussen. Die allertiefste Ebene ist die Ebene der Anbetung und wir alle sind anbetende Wesen, wir beten immer an. Auch wenn ihr jetzt hier sitzt, seid ihr Anbeter. Man kann nicht nicht anbeten, das geht nicht. Für mich war das eine tiefe Erkenntnis zu sehen, aha, warum tue ich, was ich tue? Weil ich ein bestimmtes Denken habe, weil ich etwas Bestimmtes anbete. Gut. Die Bibel sagt, zurück zum Epheserbrief, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Ihr Verstand ist verfinstert, das heißt, sie sind blind in ihrem Denken, ja, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, sie leben gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind unwissend bezüglich göttlicher Wahrheiten. Und deswegen sind sie am Ende auch unempfänglich für Gott. Wir haben es jetzt gerade in der Mittagspause gehabt. Wenn man einem Nichtgläubigen von Gott erzählen will, dann versucht man eigentlich, wie hat man es genannt, Auferweckung aus den Toten. Ja? Und genau das ist das, was die Bibel auch sagt, in Epheser 2. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Und dann geht es weiter, nicht nur das wäre ja schon schlimm genug, sondern sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Also abgestumpft, das Gewissen reagiert nicht mehr, ausschweifend, Zügellosigkeit, Schwelgerei, Vergnügungssucht, unreine Dinge, sexuelles Fehlverhalten und Habgier, das ist die Gier, mehr haben zu wollen und nie zufrieden zu sein. Ihr aber, ihr Gläubigen, ihr habt Christus nicht so kennengelernt oder wörtlich steht da, ihr habt Christus nicht so gelernt. Ja? Ihr habt Christus doch so nicht kennengelernt. Was wir zu lernen haben als Christen, ist Jesus Christus. Er ist der Gegenstand dessen, was wir lernen sollen. Wir müssen lernen, wer er ist, was er will und was er getan hat. Und nicht so, also ihr habt doch Christus nicht so kennengelernt. Ist denn Christus am Verstand verfinstert? Ist Christus Herz verstockt? War Christus habgierig? War er unwissend? Hat er sich der Ausschweifung und den unreinen Dingen hingegeben? Und wir sagen, nein, natürlich nicht. Jesus war der Inbegriff von Reinheit. Jesus war der Inbegriff von Weisheit. Jesus war der Inbegriff eines Gott wohlgefälligen Lebens. Ja, es kommt eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus sagt einmal, könnt ihr mich einer Sünde überführen und seine Feinde müssen verstummen. Nein, so haben wir Christus nicht kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Damit wir uns bekehren können oder konnten, mussten wir von Jesus hören. Und damit wir im Glauben wachsen, müssen wir unterwiesen werden durch das Wort Gottes. Genauso wie wir natürliche Nahrung zu uns nehmen, so brauchen wir auch geistliche Speise. Und der Gegenstand dieser Unterweisung ist die Wahrheit in Jesus Christus. So, und jetzt kommt der Kern dessen, worauf ich hinaus will. Das hier, diese drei Verse, die haben es wirklich in sich. Das ist der sogenannte, wie nennen wir den in der Seelsorge, den Epheser-Block. Und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum tue ich eigentlich immer irgendwie wie in so einem Kreislauf, immer wieder sind da Dinge, ich kämpfe gegen sie, dann falle ich hin, dann geht es wieder besser, dann kämpfe, dann falle ich wieder, wie in so einem Kreislauf. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so ist. Und ich denke, der Epheser-Brief gibt an der Stelle eine Antwort. Da heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun, die Bibel sagt, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Das ist im Prinzip diese Spirale in meinem Leben, dieses wiederkehrende Musterverhalten an Dingen, die ich tue, an Redeweisen, die ich habe, Dinge, die ich irgendwie immer und immer wieder in meinem Leben auf den Tisch kommen. Kennt ihr das? Ja? Also ich kenne das sehr gut aus meinem Leben, dass es da Dinge gibt, die immer wieder auf den Tisch kommen. Die Bibel sagt, der alte Mensch mit seinem früheren Wandel. Im Griechischen steht da das Wort Anastrophe oder Anastrophe, je nachdem, wie man es ausspricht. Und das sind Lebens- und Verhaltensmuster, die man beobachten kann. Also die Früchte meines Lebens. Alles, was mein Herz hervorbringt, das nicht unter der Kontrolle Gottes ist, zum Beispiel Zorn, Wut, strategisches Verhalten, um mich vor Gott und vor mir selbst und vor anderen zu verstecken, Werke des Fleisches wie Habsucht, Gemeinheit, Lästerung, Hochmut, Prahlerei und so weiter und so fort. Der Punkt ist, dass dieser Wandel von innen quasi genährt wird durch betrügerische Begierden. Also legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Hier steht im Griechischen das Wort Epitomia. Und Epitomia ist so ein starkes, brennendes Verlangen. Ja, ich möchte etwas unbedingt haben. Und weil ich etwas unbedingt haben möchte, kommt hier auch ein bestimmter Wandel hervor. Epitomia ist immer auf einen Götzen gerichtet oder immer auf ein Anbetungsobjekt gerichtet. Und weil es hier um den alten Menschen geht, der ohne Jesus lebt, ist die Epitomia hier auf einen Götzen gerichtet. Ja? Die Begierde ist also dieser starke Wunsch, dieses brennende Verlangen, eine Absicht, die hinter jeder Handlung steht. Losgelöst von Gott, immer auf einen Götzen gerichtet. Und es gibt keine Begierde ohne Götze und kein Götze ohne Begierde. Das ist quasi wie ein geschlossenes System. Götzen, das habe ich heute Morgen schon erzählt, sind im Prinzip falsche Götter, die Christus ersetzen. Also etwas, was an die Stelle von Christus tritt. Warum habe ich diesen Götzen jetzt hier so gezeichnet? Naja, die Propheten im Alten Testament, die machen sich über die Götzen teilweise lustig. Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Eigentlich ist ein Götze gar nichts, das ist nichtig. Und wir setzen so oft unser Vertrauen auf irgendwelche Götzen. Ja? Der Götze verspricht dir das Leben, bringt dir den Tod. Jesus sagt, gib dein eigenes Ich in den Tod und du kriegst das Leben. Jetzt muss ich mich entscheiden, wem will ich glauben? Ja? Aber Götzen sind nichtig. Wenn wir mal Psalm 115 aufschlagen, ganz schnell. Wer eine Bibel hat, kann das gerne tun. Psalm 115. Dort lesen wir, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen. Das ist das Trügerische an der Sache. Und kennen wir das nicht auch? Boah, Leute, wenn die Leute Anerkennung mir geben, dann bin ich was, oder? Und dann versuchen besonders Männer, kaufen sich ein fettes Auto und machen sonst was, um Anerkennung zu kriegen. Und eigentlich, das, was sie ernten, ist eigentlich nur Verachtung. Oder bei Frauen ganz oft Bedeutung. Oh, wenn ich lieb und nett bin und nicht konfrontativ, dann werde ich Bedeutung haben. Und in Wirklichkeit, der Götze belügt uns, kriegt man keine Bedeutung. Oder Kontrolle. Ich muss alles unter Kontrolle haben in meinem Haus, tanzt ja alles nach meiner Pfeife und in Wirklichkeit wird Gott tausend Wege finden, um mir die Kontrolle zu entziehen. Die Bibel sagt, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und diese Erneuerung, wie findet die statt? Die findet durch Buße statt. Ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist. Und jetzt ist meine Epitomia, mein Verlangen, nicht mehr auf den Götzen gerichtet, sondern auf Christus. Wo ich früher mein eigenes Fleisch befriedigen wollte, möchte ich jetzt Christus verherrlichen. Möchte ich ihn lieben. Ist das der Wunsch meines Herzens, dass Jesus geehrt wird? Ja, das ist jetzt der Unterschied. Hier ist etwas passiert. Und das ist diese aufrichtige Hingabe an Christus, meinen Geliebten. Die Gnade regiert und überwindet die Sünde. Ich möchte immer wachsen in der Nähe und Gemeinschaft mit Christus. Ich möchte von ihm essen und von ihm trinken und aus ihm leben und Christus, den allmächtigen Gott, in meinem Herzen heiligen. Jeden Gedanken möchte ich gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und das ist die Verfassung des Herzens. Hass gegen Gottes Feinde, das ist die Welt, Fleisch und der Satan. Und dann kommt der dritte Punkt, oder der vierte Punkt. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also diese veränderte Begierde in meinem Herzen, übrigens Begierde ist immer so negativ im Deutschen, ne? Denkt man irgendwie an sexuelles Fehlverhalten, aber diese Epitomia kann auch positiv sein, zum Beispiel als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung beim Abendmahl sagt, mich hat herzlich danach verlangt, mit euch dieses Mahl zu essen, steht da auch Epitomia. Das war Jesus seine Begierde, er wollte nochmal Gemeinschaft haben mit seinen Jüngern. Ne? Das bringt dann quasi auch diesen neuen Menschen hervor, der in Christus lebt und der zu seiner Ehre lebt. Nun, ihr kennt das jetzt schon, das Spielchen. Wir haben hier einen sichtbaren Bereich. Ihr merkt also auch hier wieder dieselbe Logik in der Bibel. Ja, wir haben hier den früheren Wandel. Und das Problem ist in der Seelsorge, wenn man jetzt einfach von hier nach hier rüber gehen will. Das nennen wir Früchte ankleben. Das ist wie wenn man an einem schlechten Baum gute Früchte anklebt. Das hält nicht. Wenn man Veränderung will, muss man in den unsichtbaren Bereich gehen. Und das ist die Herzensebene. Das findet hier statt. Das heißt, man muss von hier nach hier analysieren, was ist eigentlich in meinem Herzen. Dafür war das heute Morgen gut. Die Stürme des Lebens offenbaren den Zustand des Herzens. Dann tue ich Buße. Dann werde ich hier eine Veränderung stattfinden. Und dann kommt daraus auch ein neuer Wandel. Es ist ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also nochmal, wenn man das mit heute Morgen verknüpft. Gott sorgt dafür, dass Stürme in mein Leben kommen. Jetzt sage ich mir, okay, ich meckere jetzt nicht über diese Stürme, sondern was möchte Gott mir an mir zeigen? Woran möchte er arbeiten? Er möchte an meinem Herzen arbeiten. Ich untersuche den Sturm, wie habe ich reagiert, welche Ziele habe ich verfolgt, wie habe ich es gerechtfertigt? Und jetzt merke ich, boah krass, in meinem Herzen, mir ging es gar nicht um Gott, mir ging es um Anerkennung oder mir ging es um Kontrolle oder mir ging es um Bedeutung oder mir ging es um Genuss. Jetzt tue ich Buße, nicht nur über mein Verhalten, sondern über die Wurzel und sage, Herr Jesus, ich sage nicht nur, Jesus, vergib mir, dass ich, was weiß ich, mir schon wieder zu viel Schokolade gekauft habe. Nein, Jesus, vergib mir, dass ich in meinem Herzen etwas mehr genieße als dich. Ich gehe an die Wurzel. Und dann tue ich Buße darüber. Und jetzt passiert etwas in meinem Herzen. Und jetzt kommt auch das neue Wesen dann, kommt der neue Wandel. Auch hier wieder ist dasselbe wie in Lukas 6, ne? Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Weil hier muss etwas passieren, im Herzen. Ja? Ich muss graben, ich muss düngen. Dann kommen ja auch die Früchte. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Gut, nochmal ein kleiner Exkurs. Alter und neuer Mensch. Jetzt sagt ihr, naja, muss ein Christ denn den alten Menschen nur einmal ablegen? Für Christen ist dieser Zustand doch Vergangenheit. Ja? Wenn wir also mal Kolosserbrief aufschlagen, Kolosser Kapitel 2. Es lohnt sich, seine Bibel dabei zu haben, ihr Lieben. Wer sie nicht dabei hat, der muss mir zuhören und vertrauen, dass ich euch keinen Unsinn erzähle. Aber wer sie dabei hat, der kann das machen, was in 1. Thessalonicher 5 steht. Der kann prüfen, ja. Also, das nächste Mal dürft ihr hier alle mit Bibel sitzen. Gut, also in Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 2, Vers 11, da heißt es, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber ich habe doch den alten Menschen abgelegt, ich bin doch schon Christ. Oder in Kolosser 3, Vers 3, da heißt es, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich bin doch gestorben, was habe ich damit jetzt noch zu tun? Nun, es wäre schön, wenn es so wäre, aber die Antwort ist ja und nein. Ja? Christen haben bei ihrer Bekehrung den alten Menschen gekreuzigt und bei der Taufe begraben. Ich bin mit Christus gestorben, das stimmt. Meine Stellung nach ist das alles ein für alle Mal erledigt. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus und dennoch müssen wir beständig erneuert werden und quasi, solange wir auf dieser Erde leben, sind wir noch, die Bibel sagt, im Fleisch, sind wir noch in diesem geistlichen Kampf. Mit dem Tag unserer Bekehrung sind wir nämlich nicht automatisch sündlos, der Stellung nach schon, aber im Prinzip im Wandel, jetzt sind wir noch im Fleisch. Und deswegen beginnt mit dem Tag unserer Bekehrung ein Prozess der Erneuerung und Heiligung. Das ist ein Prozess. Also auch der wiedergeborene Christ braucht ständig Erneuerung, weil er noch nicht vollendet ist, sondern Geist und Fleisch in einem geistlichen Kampf miteinander liegen. Man könnte auch sagen, werde, was du bist. Die Spannung zwischen jetzt schon und noch nicht zieht sich durchs ganze Neue Testament. Ich mache mal ein paar Beispiele. Die Neuschöpfung hat begonnen, die Bibelstellen könnt ihr dann zu Hause gerne nachlesen. Ich gebe euch die Präsentation gerne mit. Aber wir erwarten den Anbruch des zukünftigen Zeitalters noch. Der Christ ist zwar gerechtfertigt, aber wir warten auf die Rechtfertigung im künftigen Gericht Gottes, Galater 5, Vers 5. Wir sind Bürger des Himmels, aber irgendwie auch Bürger dieser Erde. Jetzt schon haben wir das ewige Leben, aber wir warten auf das Erbe des künftigen Lebens. Wir sind jetzt schon erlöst, aber wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Wir sind jetzt schon mit Christus auferstanden, wir warten aber noch auf die Totenauferstehung. Also es gibt diese Spannung in der Bibel, die gibt es an vielen Stellen, die sich irgendwie da noch durchzieht. Genau, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und wie geht das jetzt genau? Und jetzt möchte ich mit euch nochmal ein kleines bisschen auf diesen Pfeil hier zu sprechen kommen, auf die Buße. Buße ist ja so ein Begriff, den Christen häufig verwenden, aber die Frage ist, was versteht man eigentlich darunter? Was ist denn eigentlich Buße? Weiß nicht, hat jemand eine schlaue Antwort? Um Vergebung bitten, ne? Ja, das wäre jetzt vielleicht ein Element, aber wir schauen es uns mal an. Also, ich werde euch jetzt einen Satz vorlesen, der ist ziemlich kompliziert. Vielleicht, weiß nicht, wir können versuchen, ihn zu verstehen. Ich werde es danach aber einfach runterbrechen. Und dieser Satz ist aus dem Westminster Katechismus, der ist ziemlich kompliziert. Wir hatten ja vorhin in der Pause, hatten wir das mit den Puritanern. Das wäre jetzt so ein typisch puritanischer Satz, noch mit leichten Ergänzungen von Ron Harris. Ron Harris ist übrigens der Gründer von Coram Deo, von dieser Seelsorgeschule. Die alten Puritaner, Westminster Katechismus Nummer 76. Die Buße zum Leben ist eine heilsame Gnadengabe, vom Geist und Wort Gottes im Herzen eines Sünders gewirkt, wodurch er aus Erkenntnis und aus der Empfindung nicht nur der Gefahr, sondern auch des Unflats und der Hässlichkeit seiner Sünden in den Augen Gottes und aufgrund der Ergreifung des Erbarmens Gottes in Christo über den Bußfertigen dermaßen von Betrübnis, Scham und Hass gegen seine Sünden erfüllt wird und diese offen bekennt, dass er sich von ihnen allen weg zu Gott bekehrt, indem er sich vorsetzt und bestrebt ist, beständig vor ihm auf allen Wegen des neuen Gehorsams zu wandeln. Alles klar, ne? Alles verstanden. Jawohl. Manche kommen noch mit. Ja, gut. Wir versuchen es mal ein wenig runterzubrechen. Also, was ist Buße? Versuchen wir mal diesen komplizierten Satz ein bisschen so runterzubrechen und zu vereinfachen. Biblische Buße, es gibt übrigens ein sehr gutes Buch von den Puritanern von Thomas Watson, Die Lehre der Buße, ja, das kann ich empfehlen, daraus ist das auch geschöpft, fängt damit an, dass ich meine Sünde erkenne. Das ist mal der erste wesentliche Punkt. Wenn ich meine Sünde nicht erkenne, kann ich keine Buße tun. Aber das ist schon gar nicht so leicht mit dem Erkennen. Wenn wir mal Psalm 51 aufschlagen, das ist so ein Paradebeispiel von David. Ihr erinnert euch, David, die Geschichte mit Batseba und so, ne? Ehebruch und Mord, das war schon ziemlich schwerwiegende Sünde, die David da auf sich geladen hat. Er hat, wie gesagt, die Ehe gebrochen und er hat den Uriah töten lassen. Aber was sagt David im Psalm 51, Vers 5? Er sagt, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir, jetzt kommt's, An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten. Moment. David, du hast Ehebruch begangen und du hast jemanden ermordet und jetzt sagst du, an dir allein habe ich gesündigt? Warum? David erkennt, dass er in allererster Linie, obwohl er so schwerwiegende Sünde getan hat, ein Problem mit Gott hat. Und wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir nicht, worum es bei der Buße geht. Wenn ich ein Problem mit meinem Ehepartner habe, habe ich in Wirklichkeit in allererster Linie ein Problem mit Gott. Wenn ich ein Problem habe mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Kindern, mit meiner Gemeinde, habe ich in allererster Linie ein Problem mit Gott. Ich stehe immer in allererster Linie in Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt David, ja, Uriah ist schlimm und Bathseba ist schlimm, aber im Vergleich zur Sünde gegen den allmächtigen, heiligen, ewigen Gott ist das noch nicht mal erwähnenswert. Versteht ihr? Also Sünde erkennen heißt zunächst einmal, ich habe gegen den heiligen Gott gesündigt. Das ist der erste Punkt. Natürlich auch gegen Menschen und das muss ich dann auch in Ordnung bringen, aber jede Sünde ist eine Sünde gegen Gott. Wenn ich das tue, dann schenkt mir Gott als zweites vielleicht, hier ist der erste Erkennen, Entschuldigung, habe ich vergessen aufzuhalten. Dann ist der zweite Reue und Scham. Nun, Reue und Scham sind Gefühle. Ich habe, für alles gibt es ganz, ganz viele Belegstellen. Ich habe jeweils nur eine kernige Belegstelle zugeschrieben. Wenn ihr das wünscht, kann ich dazu auch noch ein Arbeitsblatt reingeben, wo noch mehr Bibelstellen drauf sind. Schlagen wir mal Apostelgeschichte 2, Vers 37 auf. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Das ist auch die Pfingstpredigt des Petrus. Und als Petrus dann fertig ist mit seiner Predigt, dann heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Dieses, es ging ihnen durchs Herz, das ist so, als ob ihnen jemand ein Eisenstück durchs Herz bohrt und richtig umdreht. Es ist richtig, sie erkennen, ja, das, was vorher in Vers 36 steht, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und die Israeliten erkennen, wir haben Christus gekreuzigt. Und es ging ihnen richtig durchs Herz, das ist Reue. Scham, als eine Beispielstelle für Scham, sie schämen sich, Jeremia 31, Vers 19. Jeremia 31, Vers 19. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 18, ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt, du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Bekehre du mich, so will ich mich bekehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust, ich bin zu Schanden geworden und stehe schamrot da. Denn ich muss büßen die Schande meiner Jugend. Also hier ist Scham, ich schäme mich. Und wisst ihr, diese Scham, die wird umso größer sein, je mehr mir Christus bedeutet. Je mehr ich sehe, dass ich gegen den heiligen Gottessohn gesündigt habe, desto mehr werde ich mich schämen und desto mehr werde ich meine Sünde bereuen. Dann kommt der vierte Punkt, Sünde bekennen. Auch nochmal ein Bußpsalm, Psalm 32. Da heißt es in Psalm, ich lese mal ab Vers 3, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Also ich erkenne meine Sünde, ich empfinde Reue und Scham, ich bekenne sie und dann fange ich an, die Sünde zu hassen. Und wenn ich die Sünde nicht hasse, habe ich nicht die richtige Einstellung zur Sünde. Warum muss ich Sünde hassen? Weil Gott sie hasst, weil sie Gott verunehrt. Weil Sünde mich selber verdirbt. Die Parallelstellen oder die Belegstellen stehen jetzt da, ich lasse es jetzt. Also ich muss anfangen, die Sünde zu hassen Und der sechste Punkt ist dann, ich muss die Sünde lassen. Und da sind wir bei Epheser 4, Vers 22. Darum legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Also, was ist Buße? Buße heißt Sünde erkennen, bekennen, hassen und lassen. Und die Empfindungen, die das begleitet, sind Reue und Scham. Deswegen ist es auch farblich hier ein bisschen abgehoben. Das ist Buße. Und wichtig an der Stelle ist, dass ich eben nicht nur Buße tue über meine Früchte, sondern über das, was auf meinem Herzen sich abspielt. Und dafür muss ich mein Herz aber erstmal verstehen. Das Ganze, das habe ich heute Morgen gesagt, ist ein fortwährender und lebenslanger Prozess. Buße ist nicht etwas, was ich einmal tue in meinem Leben als Christ, sondern ich möchte mit Gott im Reinen bleiben. Jesus sagt, ihr habt nicht nötig, dass der ganze Körper gewaschen muss, aber die Füße, die müssen jeden Tag gewaschen werden. Und es gibt hier so eine Erkenntnisschere. Es gibt einmal die Erkenntnis der Gnade Gottes und einmal die Erkenntnis der Sünde. Irgendwann mal hat mein Leben am Kreuz, mein geistliches Leben angefangen. Und das, was dann passiert ist, ich gehe fröhlich meine Bahn, dann falle ich auf die Nase, ich erkenne meine Sünde, ich tue Buße. Und dann wieder fröhlich weiter und ich falle wieder auf die Nase. Und fröhlich weiter und ich falle wieder auf die Nase. Und so ist das manchmal so ein Auf und Ab im Christenleben. Kennt ihr das? Aber, und das ist das Schöne, das, was das hier ausfüllt, das ist letztlich das Kreuz. Und das passiert im Laufe meines Christenlebens, wird mir immer größer. Und das ist doch das Schöne. Ich bin, wenn man ein paar Jahre, Jahrzehnte mit Jesus unterwegs ist, man sieht immer mehr die Schönheit Gottes, seine überwältigende Gnade und man erkennt immer mehr seine eigene Sündhaftigkeit. Als Jesus einmal mit der Frau da war, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, was hat er gesagt? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ist zuerst gegangen? Die Alten, die Ältesten sind zuerst gegangen. Und danach die Jungen. Warum sind die Ältesten zuerst gegangen? Nun, die Bibel sagt es nicht, aber vielleicht, weil man, wenn man älter ist, die Illusion aufgegeben hat, dass man gut sein könnte. Wenn ein alter Mensch immer noch von sich behauptet, ich bin toll, ich mache keine Sünde, dann weiß ich nicht, ob er Verstand hat. Leider, muss man das so sagen. Also ich kann von mir, ich bin jetzt 42, ich habe in meinem Leben genug Schuld aufgeladen, dass ich sagen könnte, nein, ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn die Gnade Gottes mich nicht erobert hätte. Ja, das Kreuz wird mir immer größer. Fazit, ich komme zum Ende. Die Bibel sagt, und vielleicht ist das so die Quintessenz von allem, was ich heute gesagt habe, mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn in ihm springt die Quelle des Lebens. Wenn du dein Leben zurückgehen wirst, später mal, dann wirst du an eine Quelle kommen. Und das war die Quelle, dort wo deine Entscheidungen getroffen wurden, dort wo dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen stand hatte. Und das ist dein Herz. Und die Bibel sagt, mehr als alles, es hat oberste Priorität, was man sonst behütet, behüte dein Herz. Pass auf, was da reinkommt. Pass auf, wem du dein Herz gibst. Pass auf, was da rausgeht aus deinem Herzen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. In deinem Herzen findet Anbetung statt. Und das, was du anbetest, führt zu deinem Denken, führt zu deinem Verhalten. Wenn dich morgen jemand fragt, warum tust du, was du tust, dann sagst du, ich tue, was ich tue, weil ich anbete. Das ist die biblische Antwort. Ich tue, was ich tue, weil ich anbete. Es ist so. Ich rede, was ich rede, ich verhalte mich auf eine bestimmte Art, weil ich anbete. Und deswegen lass nicht zu, dass Götzen dein Herz regieren, sondern gib es deinem Schöpfer und vertraue dich Jesus Christus völlig an. Gott braucht ein ganzes Leben, damit das höchste Gebot, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dass das mehr und mehr Wirklichkeit wird. Er braucht ein ganzes Leben dafür und dafür braucht er viele Stürme, weil wir es manchmal leider nicht, ich verstehe nicht, warum wir es immer nur auf die harte Tour lernen, aber ich sehe es bei meinen Kindern. Du kannst es liebevoll sagen, aber manchmal muss es Konsequenzen geben, sonst lernen sie es einfach nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe es bei meinen Schülern, ich weiß nicht, wir Menschen sind leider so. Amen. Vielleicht können wir noch zusammen beten, stehen wir dazu auf. Lieber Jesus, ich bitte dich, dass du uns das immer mehr schenkst, Herr, dass wir diesen alten Menschen ablegen mit seinem früheren Wandel, mit diesen trügerischen Begierden, die uns alle nur in die Irre führen, uns kaputt machen, und schenk, dass wir unser Herz ganz dir weihen, dass wir dich von Herzen lieben, dass du da Einzug hältst, dass wir dich wollen und dich nur allein, und dass unser Leben etwas ist zum Lob deines Namens. Herr, du hast dein Leben für uns gegeben, obwohl wir es überhaupt nicht wert sind. Danke, Herr, für deine große Liebe. Und danke auch, dass du durch dein Wort zu uns reden wolltest heute. Danke, Herr. Bitte hilf uns, dass wir unser Herz behüten und dass wir wirklich wie eine keusche Jungfrau einfach auf dich gerichtet sind, Herr. Dass du die Liebe unseres Lebens bist. Mögest du uns das schenken. Amen. So, jetzt hat der Andreas mich noch vorgewarnt, dass hier noch so eine Q&A-Time gibt. Also ihr, dass ihr noch Fragen stellen wollt oder so. Vielleicht, ich hoffe, dass das nachvollziehbar war oder verständlich war. Wenn ihr Fragen habt, versuche ich sie zu beantworten, so gut ich kann. Dann wäre jetzt die Möglichkeit. Also ich bin kein Biologe.
Ja. Ich fütter die auch, weil die haben doch nichts mehr zu fressen, weil die Menschen alles kaputt machen, oder?
Also das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt außerhalb meines Kompetenzbereiches steht. Ich glaube, dass Gott sagt zumindest in seinem Wort, dass er, ne, auch die Vögel versorgt, und es fällt kein einziger fällt zur Erde, ohne dass Gott es wüsste. Auch die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Ich denke jetzt nicht, dass es verwerflich ist, wenn man so ein Kohlmeisen, nur wenn man, ich denke, das ist jetzt nichts Schlimmes. Der Gerechte erbarmt sich auch über das Vieh, steht in der Bibel. Ne? Wenn man Vögel füttert, ist das bestimmt keine Sünde. Aber ob das jetzt so meine erste Priorität wäre im Leben, das weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt, ich meine, es gibt ja auch viele Menschen, die nichts zu essen haben. Ne? An die sollte man vielleicht dann auch denken.
Es gibt auch einen Spruch in der Bibel, der sagt, die Schöpfung stöhnt und freut sich auf die Erlösung, wenn der Mensch nicht mehr regiert, sondern Gott selbst. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Da haben die Vögel es dann auch gesagt.
Also wir sollen sicher verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen. Ne? Das ist sicher richtig. Ja, klar. Römer 8, die Kreatur wartet auf die Erlösung. Genau. Aber da müsst ihr vielleicht euch nochmal austauschen.
Also ich bin da jetzt, was ich natürlich finde, dass man kann sich so wunderbar selber belügen. Ne? Wenn man jetzt von so einem Sturm begleitet wird, halte ich es für sehr schwer, das Herz so richtig zu erforschen. Also dass man das auch wirklich weiß, wo liegt mein Problem mit Gott oder bei Gott. Ja. Das finde ich richtig schwierig, weil wir uns so gerne wahrscheinlich schon ein Leben lang selbst belogen haben.
Das stimmt, was du sagst. Also wenn man dazu mal Jeremia 17 aufschlägt, vielleicht ganz schnell. Dort ist ein guter Hinweis, den du gibst. Jeremia 17, da heißt es, ja, das ist jetzt Luther-Übersetzung hier, ne? Ich weiß nicht, die Elberfelder bringt das ein bisschen schöner auf den Vers, aber Jeremia 17, Vers 9, dort heißt es, es ist das Herz, Luther sagt, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ja? Ich glaube, in der Elberfelder heißt es trügerisch und böse. Irgendwie so in dem Sinn. Oder arglistig sogar, ja. Und dann heißt es, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Also meine Oma hat mir immer den Ratschlag gegeben, hör auf dein Herz. Und ich muss sagen, Oma, ich habe dich lieb, aber das ist so ziemlich der schlechteste Ratschlag, den du mir geben kannst. Denn die Bibel sagt, das Herz ist listig und ich höre definitiv nicht auf mein Herz, ich höre auf die Bibel. Das, was du ansprichst, ist schon wahr. Wir alle haben unsere blinden Flecken. Und deswegen, wenn man eigene Stürme analysiert, kann es, das ist übrigens der große Vorteil von Seelsorge, würde ich sagen, kann es hilfreich sein, sich mit jemandem zusammenzutun, weil der andere, der hat zwar seine eigenen blinden Flecken, aber in der Regel hat er seinen blinden Fleck woanders, als ich ihn habe, und deswegen sieht er in dem Bereich klar. Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Problem hätte mit Anerkennung, könnte ich mit jemand anders mich zu tun haben. Der hat sein Problem vielleicht im Bereich Kontrolle, aber mit Anerkennung hat er kein Problem, da sieht er klar. Und deswegen kann ich vielleicht mit ihm zusammen so einen Sturm analysieren. Aber du hast schon recht, am Ende ist die Frage, ob ich mich selber belüge oder ob ich ehrlich bin. Worum ging es mir wirklich? Das braucht ein bisschen Übung, gerade diese Sturmanalysen. Ne? In der Seelsorge sprechen wir auch von so einer Lebenspizza, man kann das aus verschiedenen Bereichen machen. Weil das, was mein Herz regiert, das wird sich in allen Bereichen zeigen. Beziehung, Gemeinde, Finanzen, Kinder, Hobbys und so weiter und so fort. Das Schöne ist, Gott selbst wird immer dafür sorgen, dass wir genügend Stürme in unserem Leben haben. Und so gesehen kann man dafür eigentlich echt sich fast schon freuen. Also es fühlt sich nicht schön an, aber wir wissen, Gott macht was Gutes damit. Genau. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr bei der Sache. Auch ich reiß hier manches an. Aber ich habe gehört, ihr habt eine Schwester, die macht jetzt Coram Deo. Ja. Ah, und auf die dürft ihr euch dann richtig stürzen. Freut sich, wenn sie all das Gute, was sie da lernt. Übrigens, vieles von dem, was ich hier sage, habe ich wirklich auch bei Coram Deo gelernt. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Gemeinde Jesu gab es vor Coram Deo und wird es auch nach Coram Deo geben. Aber sie schürfen sehr tief aus der Bibel. Und das ist das, was mir so gefällt. Sie haben den Anspruch, biblische Seelsorge zu machen. Und von daher hat es mich sehr begeistert. Genau.
Also ich habe das, was du jetzt gesagt hast, mir heute Morgen ja leider nicht mitgekriegt. Ich habe gerade schon gesagt, wahrscheinlich ist das wirklich gerade so unser Thema hier in der Gemeinde. Die Anna hat schon 3 Abende gemacht dafür, damit du machst jetzt das 4. Ich denke, das ist was wichtig ist für uns. Und da muss sich jeder irgendwie gerade, glaube ich, mal prüfen. Wir haben das letzten oder vorletzten Freitag noch, wo sie so sagte, wir produzieren Götter am laufenden Band, ja, Götzen für uns. Also dann hat man, wir hatten das Beispiel von wegen Handynutzung, ja, dann ist man stolz, also man hat sich vorgenommen, man nutzt das Handy nicht mehr so häufig. Tut man dann auch nicht, dann ist man stolz darauf, da hat man gleich den nächsten. Ja, das ist also...
Die alten Reformatoren haben das auch gesagt. Ja. Ne, wenn man mal Zitate von Calvin oder auch von Spurgeon und so, tatsächlich sagt er, das Herz ist eine Götzenfabrik. Ja. Ich würde beides empfehlen. Ne? Das eine ist so, man schaut auf sein Herz und ist eigentlich erschrocken, was da so rauskommt. Das andere ist das, was ich in Epheser 1 vorgelesen habe, unsere Stellung in Christus. Man muss sich auch irgendwann wieder rausholen aus diesem Sumpf der Depression. Okay, das bin ich, aber die Erkenntnisschere. Ich schaue aber auch auf Christus, vergesst auch das nicht, ne? Ich bin in ihm, er hat mich angenommen, ich bin gerechtfertigt. Jesus hat am Kreuz alles gut gemacht. Es geht nicht mehr um die Frage, werde ich gerettet oder nicht. Es geht nur um die Frage, wie kann ich in der Heiligung wachsen. Das gehört zusammen. Ich möchte ihn anschauen und mich an ihm freuen. Ich möchte aber auch in der Wahrheit stehen und dann schaue ich mein Herz an. Und dann kommt beides zusammen. Und das Kreuz wird mir immer größer. Beides gehört zusammen. Aber ich habe das Gefühl, in der Christenheit hört man ganz, ganz viele so Ermutigungspredigten in Christus und wir sind geliebt und so und alles gut. Aber die Sünde beim Namen nennen, wie tief das geht, das hört man relativ selten heutzutage, weil man will ja niemandem schlechtes Gewissen machen. Die Bibel, Jesus hat da nie ein Blatt vor den Mund genommen. Otternbrut und Schlangengift, hat er zu den Pharisäern gesagt. Und zu den Jüngern, wenn sie da wieder mal streiten, wer der Größte voneinander ist, da muss er ihnen ein Kind dahinstellen und damit sie es verstehen. Also wir sind da ja nicht besser. Noch so persönlich, also für mich war das Evangelium. Ich war 10 Jahre mit Jesus unterwegs schon und ich habe immer gedacht, ich bin ein netter, lieber Kerl, der Jesus nachfolgt, bis ich so ein bisschen diese Brille aufgesetzt bekommen habe, dass Gott das Herz sieht. Dass er nicht nur sieht, was ich Tolles alles tue und womit ich vor Menschen glänzen kann, sondern dass er gesehen hat, was auf der Motivationsebene hier abgeht. Und dann ist das Kartenhaus zusammengefallen und dann habe ich gedacht, ich bin ein Abgrund voller Sündengift, Gott kann mir nie wieder was anfangen. So war es nicht, aber das mit dem Abgrund voller Sündengift, das schon. Ne? Und dann habe ich erstmal Buße getan, nicht nur über irgendwelche Taten, wo ich dachte, das ist mein Problem, sondern über mein sündiges Herz. Und das ist so schön irgendwie, dass Gott nicht oberflächlich ist. Den interessiert gar nicht so sehr, was du tust, sondern warum tust du, was du tust. Ich mache mal noch ein biblisches Beispiel, wenn ihr noch könnt. Wir können bis morgen früher noch sitzen. Abraham, ne? Abraham sollte doch seinen Sohn opfern, den Isaak, richtig? Kennt die Geschichte. So. Und jetzt geht Abraham mit dem Isaak da auf den Berg. Ich glaube, Moria war es, bin mir nicht sicher. Und jetzt kennt ihr die Geschichte. Er ich erzähle jetzt aus mit eigenen Worten, ne? Er ist bereit, das zu tun, er hat das Schwert schon gezückt, er will stechen und jetzt kommt die Stimme vom Himmel und Abraham, ich sehe, du wärst bereit gewesen, da ist ein Widder, opfer den Widder. Was lesen wir im Hebräerbrief? Schlagen wir mal Hebräer auf. Hebräerbrief, das Kapitel über die sogenannten Glaubenshelden, Hebräer 11. Ich finde eher besser gesagt Glaubenszeugen, weil die waren allesamt keine Helden. Das waren erfolgreiche Versager, die im Glauben standen. Ja. Steht auch nicht Glaubenshelden, steht Glaubenszeugen. Hebräer 11, Vers 17, da heißt es, durch Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Moment. Er wollte ihn doch opfern. Für Gott war es getan. Hier heißt, er opferte ihn. Für Gott war das getan. Was im Herzen getan ist, ist vor Gott getan. Und was im Herzen nicht getan ist, ist vor Gott nicht getan. Für Gott war das so, Abraham hat ihn geopfert, obwohl er es nicht getan hat, aber er hat sein Herz gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Vor Gott ist getan. Vielleicht willst du Gott dienen und irgendwie tausend Dinge kommen dazwischen. Gott sieht es schon. Er hat dein Herz gesehen, schon getan für ihn. Und vielleicht dienst du ihm, aber in deinem Herzen voller Groll, sieht Gott auch. Das heißt, wir können das gar nicht beurteilen. Einer steht auf der Kanzel und predigt toll. Und Gott sieht sein Herz und er kriegt fast Abscheu. Weil er sieht, er tut das nur, damit die Menschen ihn toll finden. Ein anderer steht auf der Kanzel und stammelt vor sich hin. Und für Gott ist ein Wohlgeruch. Er sieht sein Herz und er sieht, er tut es, damit Gott verherrlicht wird und die Menschen erbaut werden. Die Äußeren können das gar nicht beurteilen. Aber vor Gott ist es völlig offenbar. Deswegen die Frage ist nicht so sehr, was tust du, sondern warum tust du, was du tust. Tust du es aus Liebe zu Gott oder tust du es aus irgendwelchen selbstsüchtigen Motiven? Für den Nachbarn. Und sind wir da nicht alle ein bisschen in der Gefahr? Sind wir da so weit weg? Es geht um die Reinheit der Gemeinde. Und natürlich ist das ein Thema. Also das ist für jede Gemeinde ein Thema, weil jede Gemeinde in der Gefahr ist, wie die lieben Jünger, hey, wer ist der Größte unter uns? Und mal jetzt mal sowieso. Und Gott sieht das an und denkt sich, purer Götzendienst, hört auf damit. Tut doch das, was ihr tut, aus Liebe zu mir. Ob es die Menschen sehen, ob sie es nicht sehen, ob du ein großes, das spielt überhaupt keine Rolle. Vor Gott spielt nur eine Rolle, was in unserem Herzen passiert. Und da können wir uns untereinander alles vormachen, aber Gott können wir nichts vormachen. Ich möchte euch ermutigen. Warum gehst du morgen zur Arbeit? Warum erziehst du deine Kinder? Warum machst du eigentlich, warum räumst du das 20. Mal deinem Mann die Socken hinterher? Und weil du Christus liebst. Und weil du deine Liebe, weil Christus hat dir nicht nur 20 Mal Socken hinterher geräumt, Christus hat sein Leben für dich gegeben. Und jetzt möchtest du mit deinem Leben etwas zurückgeben. Ich finde es so schön. Vor Gott darf man ehrlich sein und vor Gott geht's wirklich ans Eingemachte.
Aber kann man die Sachen überhaupt klar erkennen und unterscheiden?
Welche Sachen meinst du?
Ja, zum Beispiel, ja, das ist auch für mich und für Gott. Und
ja, die anderen sehen das nicht. Aber du weißt es ein bisschen. Ich meine, das ist ja auch spannend, ne? Wenn wir mal Psalm 139 aufschlagen, das ist auch, also ich muss immer wieder über den lieben David ein bisschen staunen. Psalm 139, das gefährlichste Gebet der ganzen Bibel. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der Predigt, der sagt ja der David am Ende, Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. So nach dem Motto, Gott, ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Bitte erforsche du mich und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich verstehe selber manchmal nicht, warum ich tue, was ich tue. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und dann aber dieses schöne Herz Davids und leite mich auf ewigen Weg. Gott, wenn da was ist, was dir nicht gefällt, bitte führe mich auf den Weg, der dir gefällt. Genau, und die anderen, die können das sowieso nicht beurteilen, weil ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an, aber Gott sieht das Herz. Und deswegen, ich sage, wir wandeln vor Gott. Das ist der Punkt. Wir wandeln vor Gott. Ob Menschen uns toll finden, ob Menschen uns doof finden. Ich bin Lehrer von Beruf. Es wird Schüler geben, die finden mich klasse. Es gibt Schüler, die finden mich langweilig. Es gibt Schüler, die finden mich schrecklich. Ja, was soll ich jetzt? Wer bin ich jetzt?
Eltern noch. Also,
ich sage das auch den Schülern immer. Wenn ihr nicht wisst, wer ihr in Christus seid, werdet ihr nie rausfinden, wer ihr seid. Ich bin das, was die anderen über mich denken. Ja, okay, fragst du A, ist super. Fragst du B, ist schlecht. Ich bin das, was ich denke, was die anderen über mich denken, wer ich bin. Oder ich bin das, was ich selber denke, wer ich bin. Ja, Montag denke ich, ich bin super. Freitag denke ich, ich bin eine Katastrophe. Frag mich mal einen Tag so, einen Tag so. Christus muss mir sagen, wer ich bin. Und Christus sagt mir, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Kind. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, er hat sein Leben für mich gegeben, er hat mir seine Liebe bewiesen und jetzt soll ich dieses bisschen Leben, was ich habe, zu seiner Ehre leben. Aus seiner Kraft zu seiner Ehre. Das ist alles, aber das ist so schwer manchmal. Ja? Also ich sage nicht, dass ich da jetzt über den Wolken schwebe, überhaupt nicht. Aber deswegen ist Gebet, glaube ich, auch so wichtig. Gut, habt ihr noch Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Habe ich euch erschlagen? Ich gebe die Präsentation, schicke ich Andreas als PDF. Könnt ihr nochmal für euch vielleicht ein bisschen nacharbeiten? Vielleicht noch ein, genau. Und ich würde euch wirklich diese Hausaufgabe empfehlen, analysiert mal so 5 bis 10 Stürme eurer Leben. Gott wird schon dafür sorgen, dass welche kommen. Am besten sind immer aktuelle. Es können aber auch, manchmal gibt es so Tsunamis, so Lebenstsunamis. Ich hatte mal in der Seelsorge einen, als er ein Kind bekommen hat. Das war Katastrophe. Das war für ihn ein Tsunami. Und als das zweite kam, Obertsunami. Ja, wenn der Götze Bequemlichkeit ist und er jetzt nicht mehr zocken kann wie früher. Versteht ihr? Wenn man aufs Herz geht. Aber was ist es in deinem Leben? Das ist die Frage. So. Wollen wir noch ein Lied singen zum Abschluss? Was habt ihr vor jetzt hier noch?
Ja, ich kriege mal.